Stell dir mal vor, du stehst auf dem Fußballplatz. Also deine Mannschaft liegt hinten, das Spiel ist im Grunde schon entschieden und fast vorbei.
Quasi in der Nachspielzeit.
Genau, Nachspielzeit. Und kurz bevor der Schiedsrichter endgültig abpfeifen kann, drückt der gegnerische Trainer deinem Stürmer heimlich einen Koffer voller Geld in die Hand.
Ja, völlig absurd.
Absolut. Mit der Bedingung, dass der Stürmer den Platz verlässt und die Klage zurückzieht. Also damit das Spiel offiziell nie stattgefunden hat und der Schiedsrichter kein bindendes Ergebnis eintragen kann.
Mhm.
Das klingt nach einem völlig verrückten, korrupten Szenario, oder? Aber genau dieses Prinzip wenden wir heute auf die Realität an. Willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Analyse.
Schön, dass du heute dabei bist.
Wir nehmen heute ein Bündel an hochaktuellen und juristisch wirklich brisanten Dokumenten für dich auseinander. Dokumente, die eigentlich gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht waren.
Richtig, das ist eine ziemlich einmalige Chance, hinter die Kulissen zu schauen.
Was wir hier haben, legt eine beispiellose Strategie eines der größten Autokonzerne der Welt offen. Worum geht es in diesen Dokumenten genau?
Also, der Kern ist ein brandaktueller sogenannter Amicus Curia-Brief.
Ein was?
Amicus Curia-Brief. Das ist ein detailliertes juristisches Beraterschreiben. Das soll Gerichten zusätzliche und oft entscheidende Perspektiven aufzeigen. Und verfasst wurde das von einem extrem erfahrenen Rechtsanwalt.
Jemand, der sich wirklich auskennt, ne?
Na ja. Jemand, der die Aufarbeitung dieser ganzen Dieselthematik seit über einem Jahrzehnt an der Seite von vielen tausend Geschädigten vorantreibt.
Wahnsinn, 10 Jahre schon.
Ja, und dazu kommen dann noch brisante Schriftsätze aus Österreich, Stichwort Wall of Shame und ein ganz klarer Aufruf zu einer neuen Klagewelle jetzt im Jahr 2026.
Okay, bevor wir da tief reingehen, lass uns mal kurz die Ausgangslage klären. Weil wenn man so die Nachrichten verfolgt, denkt man ja oft, der Abgasskandal bei VW, das ist längst Geschichte.
Genau das ist das Bild, das gerne vermittelt wird.
Ja, man denkt, die Strafen sind bezahlt, Akte zu. Aber wenn das wirklich so für VW läuft, warum zahlen die dann plötzlich hinter verschlossenen Türen so irre Summen? Da war doch dieses Beispiel in den Akten, dieses Verfahren C-99223.
Ja, das ist das perfekte Beispiel für diesen Geldkoffer auf dem Fußballplatz.
Was genau ist da passiert?
Da ging es um einen österreichischen Kläger mit einem 8 Jahre alten VW Golf Sportsvan. Der stand kurz vor einer Entscheidung beim Europäischen Gerichtshof, also dem EuGH in Luxemburg.
Okay.
Und in wirklich allerletzter Sekunde macht VW ihm ein Angebot. Fast 65.000 Euro Vergleichssumme.
Moment mal. 65.000 Euro. Für einen 8 Jahre alten Kompaktwagen.
Ja, und das Beste kommt noch, er durfte das Auto sogar behalten.
Bitte, was? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die zahlen 65.000 Euro und er behält das Auto? Warum zur Hölle macht ein Weltkonzern sowas? Das ist doch betriebswirtschaftlicher Selbstmord.
Auf den ersten Blick ja, aber man muss das System dahinter verstehen. Wenn der EuGH nämlich ein Urteil fällt, dann hat das eine sogenannte Ärger-Omnes-Wirkung.
Ärger-Omnes? Also das gilt dann für alle oder wie?
Exakt, für alle. Das ist der absolute Albtraum für VW. Wenn der EuGH geurteilt hätte, dass dieser Motor illegal ist, müssten am nächsten Tag tausende Amts- und Landgerichte in ganz Europa automatisch gegen VW entscheiden.
Ah, verstehe. Der Schiedsrichter pfiff für die ganze Liga sozusagen.
Richtig. Es gäbe keine teuren Gegengutachten mehr, keine jahrelange Verzögerungstaktik, einfach ein kompletter Dammbruch. Und um das zu verhindern, greift VW eben tief in die Tasche und kauft den Kläger quasi frei, bevor das Urteil gesprochen wird.
Krass. Das ist also diese Wall of Shame, von der die österreichische Kanzlei Poduszka spricht, oder?
Genau. Diese Wall of Shame ist im Grunde eine ellenlange Liste von genau solchen Verfahren. C-592, C-666 und so weiter.
Und in all diesen Fällen macht VW in letzter Sekunde einen Rückzieher.
Ja, genau. Die gestehen den Klägern alles zu. Komplett alles. Hauptsache, es gibt kein Leitsatzurteil. Der Verfasser des Amicus-Briefs nennt das treffend, sie kaufen sich aus der Rechtsfortbildung frei.
Das ist ja echt heftig. Aber also, wenn die jeden Kläger, der es bis nach Luxemburg schafft, so fürstlich ausbezahlen, was ist dann mit den ganzen anderen Leuten?
Du meinst die Masse an Klägern vor den normalen Gerichten?
Genau, die können ja nicht jedem Otto-Normalverbraucher 65.000 Euro in die Hand drücken. Wie sieht da die Taktik aus?
Tja, da kommt das ins Spiel, was im Brief als die Triple-Threat-Verteidigung entlarvt wird. Also eine dreifache Bedrohung.
Okay, wie funktioniert die?
Das ist ein strategischer Dreiklang. Zeitgewinn, Verwirrung und Justizüberlastung. VW verstopft seit Jahren die Gerichte mit oberflächlichen Argumenten.
Aber wie geht das? Die technischen Fakten liegen doch längst auf dem Tisch.
Naja, stell dir vor, du bist ein normaler Richter am Landgericht. Und die Konzernanwälte schlagen bei dir mit hunderten Seiten an Schriftsätzen auf.
Oh Gott.
Sprache, Thermodynamik, Abgas, Rückführungsraten. Das ist absichtlich so formuliert, dass man als Jurist völlig den Faden verliert.
Und der Richter muss dann teure Gutachter bestellen, nehme ich an.
Exakt. Und allein das kostet wieder 1-2 Jahre. In der Zeit zermürbt man den Kläger.
Das heißt, die nutzen die nationalen Gerichte absichtlich als einen gigantischen kostenlosen Puffer, nur um die Auszahlungen künstlich in die Länge zu ziehen.
Das ist die ungeschönte Realität, ja. Aber, und das ist jetzt das Wichtige für dich als Zuhörer, diese Strategie fällt gerade in sich zusammen.
Weil die Gerichte den Trick durchschaut haben.
Genau. Und da kommt dieser juristische Cheatcode ins Spiel, den einige Richter jetzt anwenden.
Ah, davon habe ich in den Dokumenten gelesen. Dieser Screenshot vom Landgericht Duisburg, oder? Das war ja nicht mal ganz 2 Seiten lang.
Ja, 1,5 Seiten. Das ist im Grunde nur eine formelhafte Verfügung.
Wie kann denn ein 1,5-seitiges Dokument so einen riesigen Konzern in die Knie zwingen?
Weil der Richter in Duisburg, und das machen mittlerweile auch Gerichte in Österreich oder in Ravensburg, sich gar nicht erst auf diese hunderte Seiten langen technischen Verwirrspiele einlässt.
Er blockt das einfach ab.
Ja, er schreibt im Grunde nur, wir haben hier noch Fragen zur Auslegung des Unionsrechts und beabsichtigen, das Verfahren dem EuGH vorzulegen.
Bäm, er droht direkt mit Luxemburg.
Und was passiert? Bedingungslose Kapitulation von VW. Sobald das Gericht das auch nur andeutet, lenkt VW sofort ein und zahlt.
Wahnsinn. Bei der kleinsten Erwähnung des EuGH zücken die das Scheckbuch.
Ganz genau.
Okay, lass uns das mal aus der Sicht von jemandem betrachten, der so ein Auto fährt. Sagen wir, ich habe so ein VW, fahre den seit 8 Jahren jeden Tag zur Arbeit.
Mhm.
Das Auto hat nie Probleme gemacht, es bremst, es lenkt. Wenn ich jetzt klage, sagt VW doch bestimmt, was willst du eigentlich? Das Auto fährt doch super.
Oh ja, das ist das Lieblingsargument der Autoindustrie. Die Marginalisierung des Schadens. Das Fahrzeug ist doch technisch einwandfrei.
Ja, und wie kontert man das? Weil auf den ersten Blick denkt man ja echt, naja, es fährt halt.
Da müssen wir uns anschauen, was speziell bei diesem neueren EA288-Motor passiert. Da passieren wirklich krasse Dinge, die mit Ingenieurskunst nichts zu tun haben.
Was genau macht der Motor denn?
Da gibt es zum Beispiel das sogenannte Thermofenster. Die Software ist so programmiert, dass die Abgasreinigung nur zwischen etwa 15 und 33 Grad Celsius richtig funktioniert. Im Meeresspiegel?
Das ist ja gar nichts, das ist ein normaler Berg.
Genau. Ab da wird die Abgasrückführung drastisch reduziert. Das Auto bläst dann Stickoxide fast ungefiltert raus.
Unsichtbar, aber toxisch.
Ja, der Amicus-Brief nennt Stickoxide extrem treffend das Asbest der Straße.
Boah, starkes Bild. Und dann sagen die ernsthaft, das Auto ist mangelfrei? Das ist doch Wahnsinn.
Eben.
Da fand ich diese Vergleiche im Brief so gut. Das ist, als würde man jemanden sagen, reg dich nicht auf, deine teure, gefälschte Breitling zeigt doch die Uhrzeit an.
Ja, oder das Airbag-Beispiel.
Genau. Hey, dein Auto ist völlig mangelfrei, reg dich nicht auf, nur weil die Airbags zufällig erst beim Crash versagen. Solange du keinen Unfall baust, ist doch alles super.
Das bringt es perfekt auf den Punkt. Ein Auto im 21. Jahrhundert ist halt mehr als nur ein Haufen Blech, der von A nach B rollt. Es ist ein verbindliches Versprechen auf Rechtskonformität.
Richtig. Man kauft ja die Zulassung und die Einhaltung der Umweltstandards mit.
Ganz genau. Und wenn das Auto erkennt, ob es auf dem Prüfstand steht und nur dann sauber läuft, ist das schlichtweg eine Täuschung.
Okay, das leuchtet total ein. Aber lass uns mal über das Geld sprechen. Man liest doch aktuell jeden Tag, dass es der Autoindustrie so unfassbar schlecht geht.
Die große Krisenrhetorik, ja.
Genau. VW schließt angeblich Werke, Kurzarbeit. Da fragt man sich schon, muss man nicht langsam ein bisschen Mitleid haben, wenn jetzt alle 2026 wieder klagen? Treibt man die dann nicht in den Ruin?
Also da wird der Experte im Brief sehr, sehr deutlich, absolut kein Mitleid. Es gibt ja eine gigantische Diskrepanz zwischen dieser medialen Krisenrhetorik und der echten bilanziellen Realität.
Okay, pack mal die Zahlen aus. Wie sieht diese Realität aus?
Für das Jahr 2025 hat VW fast 322 Milliarden Euro Umsatz gemacht.
Milliarden?
Ja. Das bereinigte operative Ergebnis liegt bei unfassbaren 14,8 Milliarden Euro.
Krass. Aber was ist mit den ganzen Strafen und Rückstellungen für diese rechtlichen Sachen? Das kostet doch ein Vermögen.
Ja, sie buchen diese Risiken als Rückstellungen ein. Das senkt auf dem Papier den Gewinn und spart massiv Steuern.
Ah, okay.
Aber dieses Geld fließt ja nicht ab. Die Nettoliquidität, also das Geld, was sie wirklich flüssig haben, liegt auf einem Rekordniveau von 34,5 Milliarden Euro.
Das heißt, die weinen in der Öffentlichkeit, um Steuern zu sparen, weigern sich aber, geschädigten Kunden freiwillig auch nur einen Cent zu geben.
Genau, sie behalten das Geld auf ihren Konten, lassen es für sich arbeiten und jetzt halt dich fest, der Vorstand schlägt gleichzeitig großzügige Dividenden von über 5,20 Euro je Aktie vor.
Wahnsinn, das kassieren dann die großen Eigentümerfamilien, Porsche und Piech, oder?
Richtig. Und vergiss nicht den Ex-CEO Herbert Diess. Der saß 2019 live bei Markus Lanz und hat gesagt, das, was wir gemacht haben, war Betrug, ja?
Und der kriegt jetzt was?
Millionen an Ruhegeldern. Weiterhin.
Puh. Also da ist Mitleid wirklich völlig fehl am Platz. VW jammert, hortet aber Milliarden und verstopft die Gerichte, damit der kleine Autokäufer bloß nichts abbekommt.
Besser kann man es nicht zusammenfassen.
Lass uns das mal für dich, den Zuhörer, bündeln. Die Rechtslage hat sich 2026 endgültig gedreht, richtig?
Absolut. Die Obergerichte urteilen fast ausnahmslos gegen VW. Auch beim neueren EA288-Motor. Die ganzen Ausreden funktionieren nicht mehr.
Das bedeutet, wer in den letzten 10 Jahren einen betroffenen VW, Audi, Skoda oder Seat gekauft hat, hat jetzt überragende Chancen.
Ja, selbst wenn das Auto längst weiterverkauft wurde. Das ist vielen gar nicht klar.
Deshalb der klare Appell an dich. Nicht warten, sondern handeln. Jeder kann doch aktuell gut ein paar tausend Euro gebrauchen. Die Luft für VW ist raus, hol dir einfach, was dir rechtmäßig zusteht.
Genau so sieht es aus.
Bevor wir uns verabschieden, hast du noch einen finalen Gedanken für unsere Zuhörer? Etwas zum Nachdenken, das über das rein Finanzielle hinausgeht?
Ja, habe ich. Denk mal darüber nach, wenn ein Milliardenkonzern sich über Jahrzehnte davor bewahren kann, dass ein höchstrichterliches Urteil gesprochen wird, einfach indem er Schweigegelder zahlt.
Mhm.
Wie viel Macht hat unser Rechtssystem dann eigentlich noch über die Wirtschaft? Werden Gesetze am Ende nur für diejenigen gemacht, die sich das Verhindern von Urteilen nicht leisten können?
Das ist wirklich eine Ansage. Eine sehr beunruhigende Frage, die man definitiv mal sacken lassen muss.
Finde ich auch.
Das war unsere heutige tiefe Analyse.
Danke, dass du dabei warst. Schau in deine Unterlagen, informiere dich und lass dir nicht reinreden.
Bis zum nächsten Mal.